Ja, herzlich willkommen zu diesem Terrassentalk. Einer meiner Lieblinge, muss ich wirklich sagen, jedes Jahr. Die Vorstellung der Oper für Kinder ist nicht nur für Kinder natürlich, weil es gibt auch sehr viele Erwachsene, die sowohl den Inhalt, die Ausführung und auch die Länge schätzen, ne? Und auch die Location, das Schauspielhaus Salzburg. Ja, ich begrüße ganz herzlich Fabiola Kuhnen und Jura Young, die auch eine Rolle nicht nur Dirigentin ist, sondern vielleicht kommen wir dann drauf, auch einen wichtigen Part spielt. Und Ursula Gessert, unsere Managerin für Jung und Jeder. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Talk und freue mich auf eure Worte. Vielen Dank fürs Kommen.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich so sehr, dass wir diesen Terrassentalk machen können und freue mich sehr auf euch beide. Die Kinderoper ist am Ende der zweiten Probenwoche, also wir sind mittendrin. Am 26. Juli ist die Premiere und wir hatten gestern Abend die letzte Probe hier im Haus auf der Probebühne. Ein erster Durchlauf, so viel darf man verraten. Und starten heute Nachmittag um 2 auf der Bühne, sind jetzt natürlich auch schon ganz aufgeregt. Die Bühne ist eingerichtet, sie steht da, aber wir haben sie noch nicht betreten dürfen, weil gestern war sie noch frisch gestrichen. Und genau, heute um 2 geht es dann los im Bühnenbild mit den Darstellerinnen und Darstellern. Ich möchte mit dir anfangen, Fabiola. Wir haben vor ein Vierteljahren habe ich dir diese Kinderoper vorgeschlagen und habe gesagt, ich bin seit langem schon irgendwie dieses Stück King Arthur, Henry Purcell, es interessiert mich, das Thema, die Musik ist toll, ich irgendwie träume ich immer davon, was für Kinder zu machen. Und wir waren seitdem im Gespräch, wir haben sehr schnell uns entschieden, Gordon Campe zu fragen, dass er von Kompositionsseite diese Neufassung, diese Bearbeitung macht. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du auf dieses Stück zugegangen? Was hat dich daran interessiert? Wie habe ich es geschafft, dich dafür auch zu entflammen?
Also ich fand es eine total inspirierende Begegnung mit dem Stoff tatsächlich. Mein Zugang war eigentlich allererst wirklich über die Musik zu gehen. Und ich habe mich sehr mit der vor dem Text eigentlich beschäftigt, weil ich grundsätzlich also sehr für die Barockmusik, glaube ich, mich interessiere und aber gleichzeitig auch das Gefühl hatte, diese Oper ist wirklich besonders über diese sehr gestische Art, wie diese Musik zu einem spricht. Und das war für mich, glaube ich, ganz schnell klar, dass ich da für Feuer und Flamme bin. Und eigentlich ist erst daraufhin wirklich die Auseinandersetzung mit dem Textmaterial entstanden von John Dryden, weil es auch ja klar war, dass wir jetzt nicht eine Zertrümmerung machen wollen oder eine Dekonstruktion, sondern dass wir wirklich ein Interesse haben, diesen Stoff, dieses Material weiterzudenken für ein junges Publikum. So.
Insofern war auch sehr schnell klar, dass ich dich nicht nur als Regisseurin für dieses Projekt anfrage, sondern eben auch als Librettistin. Es gibt einen Text, es gibt eine Textvorlage von John Dryden, aber auch das war uns sehr schnell klar, die können wir nicht im 1:1 benutzen, sondern man muss eigentlich eine neue Textfassung und eigentlich ein neues Libretto schaffen, was heutig ist, was aber auch natürlich für ein Kinderpublikum sich eignet. Was hat dich an dem Stoff interessiert, jetzt auch vor allem im Hinblick auf junges Publikum?
Also das Besondere an dem Stoff ist ja doch diese Form der Semioper, dass es eigentlich die Musik immer nur mit der Magie verbunden ist und das Schauspiel eigentlich ausgelagert ist davon. Und das war ja auch schnell klar, dass wir das allerdings verbinden wollen. Und insofern hat sich relativ schnell ein Ort für das Geschehen ergeben, aus dem Grundmaterial raus, was auch viel im Wald spielt, aber nicht ausschließlich. Und wir haben uns sehr schnell entschieden dazu, dass wir es in einen Zauberwald versetzen und dass das unser Schauplatz wird, an dem wir spielen werden. Dann war eigentlich ein erster Zugang die Figuren. Und da ist besonders, dass der Arthur, der uns in dieser Originaloper begegnet, auch nicht noch nicht der große König Arthur ist, sondern der junge König Arthur. Und insofern total geeignet, das wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, was ist denn eigentlich, wenn man diese komplette Last dieses großen Heldentums, alle kennen den Namen König Arthur, auf seinen Schultern trägt und aber noch nicht der große König Arthur ist? Und wie ist es, wenn das ein kleiner Junge ist, der mit dieser Erwartungshaltung konfrontiert ist, und wie geht er damit um? Das war so, glaube ich, der erste Moment, und daraufhin, darauf aufbauend, war eigentlich eine relativ genaue ins Material reingehen, gucken, was für Grundkonflikte liegen da zugrunde. Es geht in dem Original um einen territorialen Krieg zwischen dem Sachsenkönig Oswald und dem jungen König Arthur. Und dieser territoriale Krieg um Land verschiebt sich aber relativ schnell auf die Verlobte Emmeline von Arthur, der gegenüber beide ein Interesse haben. Und diese drei Figuren als Grundbausteine zu nehmen, das wollten wir übernehmen. Wir haben allerdings aus dem Sachsenkönig Oswald Oswaldine gemacht und haben uns auch für eine andere Grundsetzung entschieden, nämlich sind die drei ursprünglich befreundet gewesen. Und jetzt gibt es aber einen Zauberwald, in dem auch die Frage nach einer Nachfolge gestellt wird. Und aufgrund von dieser Situation, dass es nur einen Herrscher oder Herrscherin über den Wald geben kann, entspinnt sich eigentlich der Konflikt.
Wie gehst du mit der Emmeline um, die ja im Original auch eine Schauspielrolle ist? Die gibt's auch? So.
Sie ist nicht nur eine Schauspielrolle, sondern sie ist tatsächlich eine blinde Figur, die im Stückverlauf sehend wird. Und das war ein wahnsinnig interessantes Moment, da zu gucken, in welche Form kann man diese spezifischen Prozess vom Sehendwerden eigentlich übersetzen. Und dann kam relativ schnell die Idee auf, dass wir eine Puppenspielerin für diese Rolle begeistern und haben ein großes Glück, dass wir da über dieses Medium, glaube ich, wirklich einen Weg finden können, dieses Motiv von ich bin eine Projektionsfläche oder ich bin anders in der Welt und darüber aber auch wie ein Stück zurückgetreten und verberge mich eigentlich dahinter und diesen Prozess des Sehenswerdens eigentlich viel mehr als ein emanzipatorischer Selbstwerdungsprozess zu übersetzen. Also es geht uns da weniger um ein, also oder gar nicht um ein konkretes Nicht-Sehen-Können, sondern das ist eigentlich das Grundmotiv auch geworden von der gesamten Oper, diesen Prozess von sich zeigen können, wie man wirklich ist, aber auch die anderen so sehen können, wie sie sind. Und dort dieses Motiv des Sehenswerdens eigentlich eines ist, dass die Augen öffnet hin auf was Drunterliegendes und auf was Emotionales. So.
Und kannst du jetzt so die Geschichte, die wir erzählen, zusammenfassen? Also was passiert in unserem Zauberwald mit diesen drei Figuren?
Also neben dem großen König Arthur gibt es natürlich auch den großen Zauberer Merlin. Und wie Sie vielleicht nicht wissen, Merlin ist der Vater von Arthur in unserer Version. Und Merlin ist der große Zauberer, der Chef des Waldes. Und es ist allerdings etwas anstrengend, diesen Zauberwald als großer Zauberer aufrechtzuerhalten. Also ist es auch in seinem Interesse, dass da ein Ablöseprozess stattfindet und es eigentlich an die nächste Generation übertragen wird. In dieser Übertragung stellt sich für Merlin gar keine Frage, wer das ist, sondern es ist klar, das ist mein Sohn, weil schließlich teilen wir das Mutblut, das durch unsere Venen fließt. Und dieser Erwartungshaltung ist Arthur gegenüber konfrontiert, und da begegnet uns aber Oswaldine, die ursprüngliche Sachsenkönigin aus dem Original, die sagt, warum Arthur? Der ist doch eigentlich eher ein von Haus aus ängstlicher Mensch, der vielleicht nicht so gerne alleine vorne auf dem Podest steht. Aber ich bin stark, ich bin da, ich kann mir das vorstellen, ich will Verantwortung übernehmen und ich will vor allem auch gesehen werden. Weil das ist ein Konflikt, den sie mit sich bringt, dass eigentlich ihre Fähigkeiten nicht ernst genommen werden und sie gar nicht in Frage kommt und dieser Ungerechtigkeit gegenüber will sie begegnen. Und Emmeline steht zwischen den beiden und ist einerseits sehr nah an Arthur, will aber auch Emmeline, will aber auch Oswaldine nicht verlieren und ist da eigentlich, wird auch wie im Original ein Stück weit zum Spielball zwischen diesen beiden Polen und ist dann aber auch eine sehr entscheidende Stimme in eigentlich einer Transformation von diesem Grundkonflikt. Ich glaube, so viel kann man verraten, weil uns schon noch sehr begleitet hat, dieser Grundgestus, dass in der Konkurrenz natürlich auch eine große Vereinzelung liegt und dass eine Befreiung aus diesen Strukturen vielleicht auch ein Ausweg sein könnte.
Bei dieser Befreiung helfen noch zwei weitere Figuren, die hast du bisher unterschlagen. Wir haben nämlich noch zwei Solisten auf der Bühne. Wir haben zwei Geister.
Die Geister sind auch welche, die uns schon im Original begeistert haben. Sie sind ein Erdgeist und ein Luftgeist und darin sehr verschieden angelegt, weil sie zwei komplementäre Farben eigentlich mit sich bringen. Und diese beiden Geister, man kann sich vorstellen, in der Ewigkeit ist es manchmal etwas anstrengend, haben doch einen leichten Konkurrenzkampf auch untereinander zugange mit der Frage, wer ist eigentlich der wichtigere Geist? Und trotzdem bringen sie eigentlich die Magie in diesen Zauberwald rein und bringen sie auch schlussendlich die Erkenntnis mit, dass auch wenn die beiden sehr komplementär sind und sich manchmal gerne und gut ärgern können, dass sie trotzdem natürlich umeinander wissen und eine tiefe Verbundenheit eigentlich von allem, was da ist, für die Geister, für diese magischen Elemente, die um die Beschaffenheit der Welt wissen.
Für die Komik.
Und für die Komik. Also keine Frage ist, genau, ja.
Ja, Jura. jetzt haben wir, also wir haben den Henry Purcell und wir haben Gordon Campbell. Beide haben an diesem Werk gearbeitet. Der eine vor etwas mehr als 300 Jahren, der andere jetzt gerade bis Januar. Was kannst du uns erzählen? Wie klingt King Arthur Jr. bei uns?
Als Ursula mir diese Frage geschickt hat, habe ich mir lange überlegt, wie ich diese Frage beantworten soll. Und dann ist mir eine Sache eingefallen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen absurd, aber es ist wie Vanilleeis mit Kürbiskernöl. Das ist, also ich mag das, ich mag diese Mischung, vielleicht nicht jeder, aber es ist zwei komplett andere Sachen, die eigentlich ganz geile Mischung haben und sich gut mischen, würde ich sagen.
Wer ist das Vanilleeis und wer ist der Kürbis, das Kürbiskernöl?
Ah, du isst das nicht?
Ich finde beide.
Dachte, in Österreich isst man das?
Nein, ich meine, welcher von beiden ist was?
Ach so, nee, das kann ich nicht sagen. Also das möchte ich auch nicht sagen. Ich glaube, jeder kann ihre Fantasie hier ausüben. Und vielleicht mir auch hinterher sagen, was ist denn Vanilleeis dort eigentlich?
Ja. Super, cool. Ja, super. Ich werde ganz anders Vanilleeis essen in Zukunft. Ja. Und Kürbiskernöl.
Wir können nach der Premiere gerne essen und dann uns unterhalten.
Vorschlag. Ja, sehr gut. Und wie würdest du sagen, also du bist nicht Gordon Campbell, aber du hast natürlich dich damit auseinandergesetzt, hast mit ihm gesprochen. Wie ist er da rangegangen? Also er hat sozusagen diese Vorlage und hat eben neue Musik geschrieben, Übergänge geschrieben. Er hat es aber natürlich auch arrangiert. Also kannst du uns was zum Arrangement auch erzählen? Also wir haben 5 Gesangssolistinnen, eine Puppenspielerin, 10 Musikerinnen, aber sozusagen, wie hat er sich dem genähert?
Schon alleine die Instrumentation ist sehr interessant. Wir haben Flöte, Klarinette und eine Flöte, eine Klarinette und dann haben wir ein Horn, eine Trompete. Das sind die Bläserinstrumente und das ist schon nicht so übliche Kombination. Und dann haben wir ganz viele Klangeffekte, zum Beispiel die Harfe spielt mit Honiglöffel die Saiten. Oder es gibt Wasserfon. Ich muss erst mal gucken, wie das klingt, weil ich kann mir auch das nicht so vorstellen. Auf jeden Fall hat er schon natürlich mit seiner Klangsvorstellung und Idee eigene Kompositionssprache geschafft, würde ich sagen. Die Übergänge ich bin auch sehr gespannt, wie das klingt, die Übergänge. Aber ich würde sagen, es ist wirklich zwei komplett andere Musik, die sich abwechseln. Aber wie Vanilleeis und Kürbiskernöl. Ganz gut mischen.
Ja. Ja. Also, und genau, also das war uns eben auch immer wichtig. Eben Henry Purcell werden wir auch hören. Also es ist sozusagen jetzt wirklich keine Uraufführung im Sinne von einem komplett neuer Komposition, sondern es ist wirklich wir haben zwei Komponisten auf der Bühne, genau.
Und ich glaube, das wird man ganz deutlich hören.
Definitiv. Ja. Was begeistert dich an dieser Musik, also an beiden Komponisten?
Ja, ich habe mal an einem Abend habe ich Ariadne und Henze dirigiert und das fand ich schon sehr, sehr interessant, zwei verschiedene Musik in einen Abend zu packen. Aber ich hatte dazwischen natürlich eine Pause, wie so üblich, eine Corona-Fassung. Und jetzt mache ich zum ersten Mal auch in meinem Leben zwei Komponisten gleichzeitig, die zwei sehr verschiedene Musiksprache haben, eigene Sprache haben. Und das ist schon, also ich muss sagen, es ist schon für mich auch herausfordernd, auch umzustellen in dem Moment, okay, das muss ja auch ganz anders sein. Und Henry Purcell wird auch nicht so wie in alter Musik artikuliert bei uns. Bei uns ist ja auch was... diese Musik spielt ja auch eine andere Rolle auch. Und deshalb werden wir sehen, wenn das Orchester kommt.
Die kommen ab Ende nächster Woche, genau. Also wir haben jetzt noch eine Woche mit Klavier. Und kannst du auch was zu den Gesangspartien sagen? Also wir haben vielleicht auch zu den Stimmfächern, die wir haben.
Ja, die Gesangspartien in dieser Oper sind wirklich nicht einfach. Das ich glaube, das hört man auch direkt, wenn die singen. Und auch ich bewundere diese jungen Leute, wie sie das ohne irgendwelche Hilfe, es gab eine MIDI-File, aber da kann man wirklich eigentlich gar nicht, das war keine große Hilfe. Und wie diese jungen Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen das so gelernt haben und hierher zu kommen und das erstmal so abliefern, das bewundere ich schon sehr. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist diese Mischung mit Counter, Grimbald und Philly del Mezzo, diese Mischung finde ich sehr, sehr interessant, weil die manchmal auch wie ein Geschwister klingen, aber dann halt komplett andere Charakter haben. Und in diesem Stimmfach das zu komponieren, finde ich schon sehr interessant. Und dann haben wir der Arthur, der Tenor ist und schon ein bisschen so beide eigentlich so junge Heldencharakter haben. Aber der Arthur eigentlich ganze Zeit in unserem Stück sagt, ich bin kein Held. Und ich finde das eigentlich total witzig, dass sie immer so mit so einem Enthusiasmus so eine Heldentenor, junge Heldentenorpartie singen, aber dann immer sich wieder klein machen und dieses zurückhaltende und schüchterne Rolle spielen. Ja.
Ja. Und wir haben einen Bariton, den Merlin, den haben wir jetzt. Genau.
Ja, genau, der König, der gut abliefert.
Absolut. Ja. Fabiola, ich habe schon gesagt, du bist in einer Doppelrolle. Du bist ja quasi die Librettistin und die Regisseurin. Wie ist das, wenn man jetzt, also du hast den Text geschrieben, schon vor eigentlich letzten Sommer, und jetzt inszenierst du deinen eigenen Text. Wie fühlt sich das an, wenn man quasi die Autorin gleichzeitig die Regisseurin ist?
Also manchmal habe ich das Gefühl, gibt es so eine zweigeteilte Persona, dass ich auch mal so sagen kann, was hat sich die Autorin denn da gedacht, bitte? Aber also grundsätzlich ist es ein totales Geschenk auch, diese Texte von Gordon komponiert zurückgekriegt zu haben und da nochmal eine ganz andere Stimme mitgenommen zu haben. Natürlich ist es anders im Musiktheater als meine Erfahrungen als Regie und Autorin. Gleichzeitig habe ich bisher eher im Schauspiel gemacht und da gibt es doch, wie wir glaube ich alle wissen, nochmal auch eine andere Freiheit auf der Probe, dann auch nochmal in eine Textbearbeitung weitergehen zu können. Aber es ist natürlich ein totales Geschenk, so das so zurückzukriegen und gleichzeitig auch ein total interessanter Vorgang, weil man so sehr selber drin ist und dann gibt man das so ab Und dieser Moment war für mich, glaube ich, wie so der gruseligste in den Monaten, wo ich so nicht wusste, was passiert damit. Und dann das wiederzukriegen und da in eine Arbeit zu gehen, okay, was ist es denn jetzt eigentlich geworden? Und was für neue Farben und andere Wendungen sind da rausgekommen, wo zum Teil Textpassagen, von denen ich komplett was anderes verstanden hatte, beim Schreiben wie zurückgespielt werden. Und dann sind sie aber ganz anders verortet und man denkt sich, ja, so geht das auch. Interessant. Und das ist irgendwie ein sehr lustvoller Prozess und wie so ein Dialog über Distanz, würde ich wie so sagen, eigentlich.
Gibt es für dich jetzt in der Arbeit eine Szene, eine Figur, etwas im Stück, wo du sagst, das ist so mein Moment, da fühle ich mich besonders verbunden? Oder,
Also ich glaube, dass alle von den Figuren wie so Teile mit sich bringen, wo man sich mit identifizieren kann in verschiedensten Lebenssituationen. Und diese Verschiedenheit von, ich bin mit einer Erwartungshaltung konfrontiert, einem Rollenbild, einem Selbstbild und habe wie Schwierigkeiten damit, wie das mit meinem Selbst zu integrieren. Ich glaube, das ist wie so ein Grundgefühl, das wir, glaube ich, alle schon mal in irgendeiner Form erlebt haben. Und das ist eigentlich auch ein Grundkonflikt, der sich durchzieht durch sämtliche Figuren, sogar durch die Geister. Und diese Besonderheit von den, jetzt habe ich den Faden verloren.
Deine Lieblingsstelle.
Meine Lieblingsstelle.
oder deine Szene, Figur. Wo du sagst, das ja. ist so dein Moment.
Eigentlich. Ja. Ach, ich finde es schon auch sehr lustig, wenn der Heldentenor sagt, ich bin kein Held, in einem Gestus, der dem komplett zuwiderläuft. Aber ich habe auch total Spaß daran, wie sich die beiden Geister gerade entwickeln und wie die sich gegenseitig ärgern und versuchen zu überlisten. Also oder wie der große Merlin seine Show abzieht oder wie die Puppe sehend wird. Oder also ich habe das Gefühl, ich kann mich da gerade nicht festlegen auf einen konkreten Moment oder eine konkrete Figur, weil die gerade so am Wachsen sind und das gerade so was Besonderes ist, eigentlich in jeder Szene immer wieder auch die Sängerin neu zu erleben und mit denen diesen Prozess zu gehen, wo ich auch wirklich sagen muss, es ist, du hast es vorhin gesagt, zu der Schwierigkeit der Partien, aber ich auch wirklich da sagen muss, es ist eine totale Leistung, weil ganz viele davon nicht deutsch-muttersprachlich sind und sich da mit einer Emphase reinschmeißen in diese Herausforderung, diese doch auch vielen Sprechtexte, auch dadurch, dass es ja aus dieser Semi-Opera-Tradition kommt, diese Sprechtexte wirklich sich zu eigen zu machen und in einer ihnen zum Teil komplett fremden Sprache wirklich zur Figur zu werden, das finde ich wirklich einen total tollen Prozess gerade.
Also die Besetzung, das ist das Young Singers Project, das wissen Sie alle wahrscheinlich sowieso, aber das sind sozusagen wirklich junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt, die jetzt auch wirklich zusammenkommen, also und vor 2 Wochen hier gestartet haben als eine neue Truppe, die sich jetzt auch kennenlernt und eben alle auf Deutsch jetzt da agieren. Und das ist, und die auch zum Teil, also manche haben schon viel szenische Erfahrung, für manche ist es auch die erste wirklich Oper, wo sie wirklich auch mit Schauspiel und szenischen Dingen konfrontiert sind. Also das ist einfach ein toller Moment, immer mit so einem jungen Ensemble da zusammenzutreffen. Und wir quasi matchen die dann auch, wenn das Orchester dazukommt, mit der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker. Also auch da junge Musikerinnen und Musiker, die auch kein fixes Orchester sind, die jetzt schon irgendwie seit 2 Jahren zusammenspielen, sondern die werden auch also Sonntag in einer Woche, das erste Mal aufeinandertreffen und zusammen in einem Orchester sitzen. Also das ist eine Herausforderung für alle, auch für dich. Ja. Aber es ist auch ein Reiz, oder?
Ja, tatsächlich. Ich hab ja letztes Jahr schon hier Kinderoper machen dürfen und diese Erfahrung war für mich so besonders, also ich bin eine normale Kapellmeisterin an einem Opernhaus, sehr viel Repertoire delegiert, aber auch kein Kinderoper mehr macht. Und das fand ich so schön, dass man so viel Unterstützung hat für ein Kinderstück. Also es ist ja blöd gesagt für ein Kinderstück, aber Kinderstück ist ja das Wichtigste eigentlich für unsere nächste Generation. Und dass man auf so ein hohes Niveau das hier machen kann, das hat Ursula mich abgeholt und dann dachte ich, okay, dann mache ich noch ein Jahr. Und deshalb, ich freue mich einfach, dass wir diese Möglichkeit haben, diese Bühne haben, dieses Stück haben, diesen Menschen haben und dass das möglich ist.
Ja. Werden wir es schaffen, die Kinder für Barockmusik zu begeistern?
Bestimmt. Ich glaube, die Kinder, wir denken über moderne Musik, über Barockmusik vielleicht, aber ich glaube, die Kinder haben einen ganz anderen Zugang. Ich glaube, die sind viel offener als wir. Wir haben immer so ein bisschen so ein Vorurteil, aber die Kinder sind einfach offen. Die Kinder würden vielleicht mit Barockmusik nur tanzen. Ja, ich glaube, das ist ganz anders und ich freue mich schon auf die Kinder. Ja.
Sehr schön. Was würdest du sagen, was geben wir den Kindern mit? Wollen wir auch, dass sie rausgehen? Was transportieren wir mit dem Stück?
Ich glaube, gerade in diesem Prozess von mehr Eigenständigkeit erlangen, älter werden, mehr konfrontiert sein mit einem Außen, mit Zuschreibungen, aber auch eben mit Erwartungshaltungen, Druck, Schule, dass es vielleicht da einen Moment geben kann oder eine Stimme über diese Inszenierung, über die Musik, über den Text, der vielleicht noch mal eine Perspektive mitgeben kann, muss ich denn wirklich alles so machen, wie es von mir verlangt wird? Oder inwiefern kann ich auch mich selber so ausdrücken, wie ich das in dem Moment gerade sehe? Und ich glaube, für mich so ein ganz wichtiger Moment da drin ist, dass es uns nicht um eine sei, wer du wirklich bist, Gestus geht, sondern tatsächlich darum, dass man, wenn man sich traut, ganz offen miteinander zu sein, dann wirklich eine gemeinsame Begegnung stattfinden kann, die ich einfach das Gefühl habe, total wichtig ist und das Beste, was uns Menschen passieren kann, dass wir uns wirklich aufrichtig begegnen können. Und ich glaube, insofern auch gegen diese doch vorher immer stärkend werdende Einsamkeitstendenzen, auch über digitale Medien etc. Also, dass es da vielleicht eine Gegenstimme sein kann. Und dafür, glaube ich, bietet sich natürlich ein Theaterraum, eine Musik mit einer Unmittelbarkeit in der Begegnung damit, wie du sagst, so die Kinder sind dafür ganz offen. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist auch sowohl ein Theaterraum, aber insbesondere nochmal Musik ist ein so affektiver Zustand, dem man sich eigentlich gar nicht entziehen kann. Und ich finde, das ist ein totales Potenzial. Also vielleicht der Aufruf zur Begegnung.
Ich glaube sogar, dass wahrscheinlich auch die Eltern, die dabei sein werden, ja, vielleicht auch was mitnehmen. Also nämlich auch, wenn es um Erwartungshaltungen geht und was projiziere ich auch in meine Kinder. Das ist ja, also ist ja auch ein Thema und idealerweise nehmen ja beide Seiten was mit.
Ich habe auch das Gefühl und ich glaube auch, also mein Lieblingsmoment ist eigentlich immer, wenn man in einer Geschichte verschiedene Schichten anlegen kann, von einer sehr gut, einfach zugänglichen Grundgeschichte. Aber je älter man ist und desto mehr Lebenserfahrung man mitbringt, man doch auch vielleicht nochmal andere Aspekte anders verstehen und greifen kann, als jetzt vielleicht die ganz Kleinen. Und aber da drin trotzdem man muss alles bis zum letzten Easter Egg verstanden haben, um die ganze Geschichte zu verstehen, sondern da wirklich mehr Angebote zu schaffen, sich vielleicht auch als erwachsene Person dann nochmal anders in diesen Themen wiederzufinden als die Kinder.
Ja, vielen Dank.